Vor vielen Jahren in einer Gemeinde, auch am Sonntagmorgen, ist nach dem Amen, nach dem Gottesdienst, aufgestanden, vorgekommen und hat angefangen, die Blumen im Zeug umzurühren und gebrüllt und gemacht und in die Töpfe geschossen. Und dann ist er von zwei, drei rausgeführt worden und im Nachhinein war es ein Medikamentenproblem, das dort quer reingekommen ist. Was wollte ich mit dem sagen? Der Schaden, der dort entstanden ist, hat man eigentlich relativ gleich aufräumen können. Man konnte das putzen, man konnte das wischen. Und für ihn ist geschaut worden. Und in die Gemeinde selber rein hat er eigentlich nicht einen Schaden gebracht, dass es eine Spaltung oder irgendetwas gegeben hätte. Das Thema, das wir morgen miteinander anschauen wollen, Familienkrise und Führungskrise. Und da ist Stichwort aus dem Kapitel heraus, das wir dann anschauen, ist Neid. Und das ist etwas, das ganz andere Folgen bringen kann in eine Gemeinde. Und wenn wir eingeladen worden sind, jetzt wieder für die Evangelisation zu beten, ist das eins von den Argumenten, die ich einfach auch in den Raum stellen möchte und sagen, da wollen wir uns prüfen und wenn uns prüfen. Und dort, wo so etwas sein in meinem Leben oder in deinem Leben, wollen wir das ablegen. Weil das ist der Schaden viel grösser. Den kann man nicht mit einem Bässeli oder mit irgendetwas auf die Seite wischen. Und man sieht es auch nicht. Wenn du die halbe Nacht nicht hast können schlafen, weil dich vor Neid etwas verfrisst und am Morgen friedlich da rein sitzt, so stimmt gleich etwas nicht. Wir wollen miteinander jetzt den Abschnitt lesen, 4. Mose 12, das Kapitel, wo der Mose auch wieder ein eindrückliches Erlebnis macht, aber auch ein einschneidendes. 4. Mose 12. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit mir und uns geredet? Und der Herr hörte es. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam, geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und als der Herr kam in einer Wolkensäule, stand im Eingang des Zeltes und er rief Aaron und Miriam und beide traten hinaus. Und er sprach, hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus und mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten und in der Gestalt des Herrn schaut er. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und des Herrn Zorn entbrannte gegen sie, und er ging weg. Und die Wolke wich von dem Zelt, und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam, und siehe, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose, ach, mein Herr, leg doch nicht die Sünde auf uns, durch die wir töricht gehandelt und uns versündigt haben. Lass Miriam doch nicht wie eine Totgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus dem Mutterleib hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Und Mose schrie zu dem Herrn und sagte Gott, heile sie doch. Und der Herr sprach zu Mose, hätte ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt, müsste sie sich nicht 7 Tage lang schämen. So soll sie 7 Tage außerhalb des Lagers ausgeschlossen werden. Danach soll sie werden, wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam 7 Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen worden war. Danach aber brach das Volk von Hazeroth auf und sie lagerten sich in der Wüste Paran. Ich will zuerst ein paar allgemeine Gedanken zu der Situation, wo wir da drin sind. Wir haben das letzte Mal das 11. Kapitel miteinander angeschaut und haben dort die grosse Unzufriedenheit und Unruhe im Volk gesehen. Zuerst haben sie gemurrt und geklagt, weil sie kein Fleisch mehr hatten oder nie mehr Fleisch hatten. Und dann hat Gott ihnen eine Wachtel geschickt und hat gesagt, ich werde ihnen nicht 2 Tage, nicht 5 Tage, nicht 10 Tage, sondern ich werde ihnen einen ganzen Monat von diesen Vögeln geben, bis sie nicht zu den Nasen auslampen. Das heisst, bis sie es nicht mehr haben schmücken, es hat sie angeckelt. Das heisst, sie sind mit Gott wieder unzufrieden gewesen. Und mit dem Mose auch. Das Volk ist richtig in einer rebellischen Situation drin gewesen. Und diese Situation nutzt der Find aus, um jetzt in den obersten Führungskreis hier von dem Geschwisterpaar, von Mose, Miriam und Aaron, von dem Dreierteam, ein Keilschauen jetzt zu treiben. Ist heute etwas anderes. Tut er nicht oft auch auf ein paar Ebenen versuchen, einen Keil einzutreiben. Dass wenn die Situation just schon schwierig ist oder brenzelig ist, dass er dann noch von einer anderen Seite auch noch kommt, um etwas schauen, jetzt zu lassen. Wir haben die Situation und was wir auch immer wieder sehen, ist, dass die Argumente, die nachher gegen die Verantwortungsträger gebracht werden, nie den tatsächlichen entsprechen. Da wird immer etwas vorgeschoben oder etwas beizogen, was so ein bisschen fadenscheinig ist und wo man muss sagen, aber das kann ja wahrscheinlich nicht der Grund sein. Und gleich wird das als Grund hergestellt. Und da bei Miriam und beim Aaron auch wieder genau gleich. Sie bringen das Argument her, wo man muss sagen, das kann es also wahrscheinlich nicht sein. Und wenn wir jetzt die Texte gelesen haben, so wie er anfängt, fängt er an, Miriam und Aaron redeten gegen Mose. Warum wird dort Miriam zuerst erwähnt? Sonst kommt ja speziell im Alten Testament immer der Mann vorab dran. Und jetzt ist dort Miriam zuerst erwähnt. Und damit ist eigentlich die Schuldfrage, ist die schon so angestellt. Die Initiative, nimmt man an, ist da von der Miriam ausgekommen. Und sie hat den Aaron, wo irgendwo ist er so ein bisschen, darf ich es böse sagen, so ein bisschen eine Marionette gewesen. Es war ein Mann gewesen, der sich relativ stark und leicht hat beeinflussen lassen. Vorher vom Volk mit dem goldigen Kalb hat er sich auch beeinflussen lassen. Und jetzt kommt seine Schwester, jetzt lässt er sich wieder beeinflussen und mit ins Boot hinein. Ich will nicht auf ihn Stein rühren, aber einfach, es zeigt dieses bisschen von seiner Persönlichkeit. Und Miriam hat das gekannt. Miriam war schlau, sie war eine Strategin, sie hat die Fäden gut gelegt und hat gewusst, wenn ich ihn gewinne für mich, dann sind wir 2 gegen 1. Und jetzt greift sie das Thema auf, wo die Ausleger ein Problem haben damit. Und ich will nicht zu viel Zeit versuchen bei dem Thema, sondern einfach so ein bisschen die beiden Varianten zeigen, die da in den Raum gestellt werden und wo mir oder auch ich nicht schlüssig antworten kann, wie es war. Ist Mose seine erste Frau Zipora gestorben und hat er blitzartig jetzt irgendwoher eine zweite genommen, weil bei der Zipora steht, dass sie eine Midianiterin war. Midianit, also seine Frau Zipora, ist über die ganzen 10 Plagen und nachher über den Auszug, ist sie mit den Söhnen bei ihren Eltern gewesen. Der Mose hat sie heimgeschickt, wohlweise. Und nachher hat ja der Jethro seine Tochter, also die Frau von Mose, mit den Söhnen ihm wieder gebracht. Jetzt wäre sie aber noch kein Jahr bei ihm gewesen und wäre sie jetzt gestorben und wäre schon wieder eine neue im Spiel. Es gibt Ausleger, die das ablehnen, die sagen, das ist nicht der Fall. Es ist die gleich. Weil, und da wird Micha 6 beizogen, in Micha 6 Midian und das andere, wo jetzt Kuschiter, das wird im gleichen Sätzchen erwähnt und als zusammengehörend. Und von dem her sagen sie, das ist da nicht unterschieden worden, es ist auch kein Unterschied gewesen von der Herkunft her, das ist die gleiche Frau. Das andere wäre auch möglich, dass es eine andere ist. Ich will mich da nicht verlieren, weil das ist nicht das Thema. Es ist ein Scheinargument, das gebracht wird. Und es wäre falsch, wenn wir uns jetzt morgen bei diesem Scheinargument aufhalten würden und nicht zum Problem kommen, das da angesprochen ist. Es geht da drin um ein Problem. Und jetzt sehen wir bei Miriam schon ein bisschen, was durchleuchtet, was das Problem ist. Und da mag es wohl sein, dass die Frau, die jetzt da mit Trainier spielt, dass die ein gewisses Problem gibt. Weil wenn vorher der Mose allein war, ist Miriam die Frau gewesen, die zum Team gehört hat, und der Aaron als Priester. Miriam als Prophetin, er als Priester und der Mose als Führer, ein Dreierteam. Und jetzt ist auf einmal eine Frau drin und jetzt fühlt sich da Miriam ihrer Position gefährdet. Jetzt kann sie allenfalls auf einmal nur noch die zweite Geige spielen und nicht mehr die erste. Und das ist ja hart, oder, wenn man auf einmal ein bisschen zurückgestuft wird. Es sind alles Vermutungen, Annahmen, die ich hier in den Raum stelle, aber sie kommen einfach aus der Argumentation heraus, die da Miriam in den Raum stellt, die sie da bringt. Ich möchte in dem Zusammenhang die streichen, die Hans bereits erwähnt hat, vom Armin Maurhofer am 9. März, im Zusammenhang mit Familienkrisen oder Führungskrisen. Es ist dort ein Ehe-Seminar, wo Probleme sind. Und ich habe mich angemeldet, nicht weil wir zwei ein Problem haben, aber wir alle, denke ich, haben mit Ehen zu tun, wo irgendwo das Problem ist. Und warum, wenn wir nicht etwas von jemandem, der viel Erfahrung hat in diesem Gebiet. Und von dem her gesehen, möchte ich jedes ermutigen, diese Gelegenheit zu nutzen und das Seminar, das in dem Sinne ja gratis ist, das man so besuchen kann. Jetzt wieder zurück zum Thema. Ich möchte da noch den Unterschied kurz aufzeigen zwischen Eifersucht und Neid. Was ist Neid und was ist Eifersucht? Aber eigentlich sind sie schon jeder für sich klar definiert, aber sie spielen etwa einmal zusammen. Neid ist, wenn ich etwas haben will, was ein anderer hat, was einem anderen gehört. Das kann Gab sein, das kann Funktion sein, das kann Vermögen sein, das kann irgendetwas sein, das ich einem anderen missgunne. Was er hat und ich kann es nicht und ich will es auch. Das ist Neid. Eifersucht ist oft in einem Dreieck. Ich will jetzt also aus der Geschäftswelt einfach ein Beispiel nehmen. Der Mann hat eine ganz gute Sekretärin in der Firma und er tut die Heim jemand von dieser Frau erzählen, von ihren Gaben, von ihren Fähigkeiten, die sie hat. Und dann wird die Frau auf einmal eifersüchtig. Da hat sie Bedenken, dass der Mann auf einmal zu viel oder zu nahe zu dieser fremden Frau kommt. Das ist Eifersucht. In einem Dreieck, wo etwas drin spielt. Jetzt manchmal kann das zusammen funktionieren, aber da bei der Miriam und beim Aaron ist es für mich Neid. Und jetzt wollen wir einfach die Geschichte von der Miriam ganz kurz durchleuchten, zum Fragen, woher kommt das? Miriam ist die ältere Schwester. Sie hat, als der Mose ganz klein war und in dem Wiegeli oder in dem Kästli in Nil rausgetan worden ist, nimmt man an, ist sie es gewesen, wo vom Rand aus geschaut hat und ein wachsames Auge drüber gehabt. Und jetzt kann sie mit gutem Recht sagen, der Mose hätte nicht überlebt, wenn ich nicht geschaut hätte. Also eigentlich hat er alles, was ist, mir zu verdanken. Und jetzt kann sie dann noch manches Argument aufzählen, wo sie vielleicht da vorher und nachher auch wieder dem Mose jetzt liebt hat, wie sie ihm geholfen hat. Und jetzt fühlt sie sich auf einmal irgendwo auf die Seite gestellt. Sie ist nicht mehr im Mittelpunkt. Im Wissen, dass sie von Gott als Prophetin bezeichnet worden ist und im 2. Mose 15 der Lobgesang nach dem Durchzug durchs Rote Meer bei den Frauen angestimmt hat. Warum, dass sie nachher bei dieser Frauenarbeit nicht weitergefahren ist und dort etwas aufgebaut hat, weiss ich nicht. Ich weiss nicht, ob sie nichts gemacht hat, aber es steht nichts in der Bibel. Aber sie hat dort sicher Möglichkeiten gehabt, sich zu entfalten. Aber jetzt vergummt sie dem Mose, dass er immer wieder im Rampenlicht ist. Immer wieder redet Gott nur durch ihn. Dabei redet er ja durch uns auch, er könnte durch uns retten. Warum wird er jetzt so hervorgehoben und wir irgendwo sind in seinem Schatten inne? Das ist der Neid, den sie hat. Das ist das Problem, das sie hat. Also ein Führungsproblem eigentlich. Sie will die Hierarchie ein bisschen kippen, die Hierarchiespitze stört sie. Sie wären alle gleichberechtigt. Ist heute nicht ein aktuelles Problem, dass die Hierarchie überall hinterfragt und untergraben wird. Man will alles als Team machen. Aber wenn in einem Team nicht einer führt, gibt es ein Chaos. Es muss auch übernehmen und führen. Und sonst haben wir ein Ghetto drin. Und von dem her gesehen, ist es da von Gott her klar geregelt gewesen, aber Miriam ist langsam vom Neid gefressen worden. Das hat ihren etwas ausgelöst. Und jetzt komme ich zum grossen Fehler, den sie gemacht hat. Wenn ich jetzt ihr Argument oder Scheinargument noch mal reinnehme, wegen der Frau, wieso ist sie nicht zum Mose und hat gesagt, Brüder, ich habe mit dir ein Problem. Wieso nimmst du die Frau oder wieso hast du das so gemacht? Nicht so. Sie geht zum Aaron und versucht ihn einzäufen, ihn mit einzunehmen, gegen den Brüder zu reden und mit dem ist das Gespräch gar nicht gesucht worden. Und beim Neid läuft es in der Regel immer so. Dass etwas hindurch läuft, es wuchert etwas im Untergrund. Ich will da den Psalm 91 in Erinnerung rufen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, und da kommt das alles, wovon ihn Gott wird bewahren und der Mose erleben. Er ist unter dem Schirm vom Höchsten gesessen und hat dort seinen Frieden gehabt, in Anführungszeichen, und seine Ruhe. Er ist bewahrt geblieben. Und jetzt ist der Neid für mich etwas von der Pest, die im Finstern schleicht. Das ist etwas wie ein Krebsgeschwür, das eins ums andere ansteckt, das vorwärts geht. Und wenn man nicht relativ schnell und radikal eingreift, ist es zu spät. In einer Firma, ich habe 30 Angestellte, die ich Produktion geleitet habe, wenn ich so etwas gemerkt habe, habe ich blitzartig eingreifen und mir den Herr vorknüpfen und sonst war es zu spät. Das gibt unter den Mitarbeitern, gibt das wie einen Boykott nachher. Und wenn man das früh abfangen kann, sieht es anders aus. Dann kann man das Gespräch suchen. Also Miriam hat ihre Haltung, ihre Negative, ihre Bedenken, ihre Empfindungen, hat sie Aaron weitergegeben, ihrem Bruder, und hat ihn mit angesteckt in dieser Seuche. Wir lesen nicht, dass es schon weitergegangen ist. Jetzt lesen wir einfach, und das ist für uns tröstlich, das ist ermutigend. Es steht da im Vers 2 am Schluss, und der Herr hörte es. Und jetzt geht der Psalm 139 noch viel weiter, wieder die Aussage. Im Psalm 139 steht, dass er deine und meine Gedanken von Ferne kennt. Das heisst, er hat nicht nur gehört, was Miriam gesagt hat, er hat ihre Gesinnung gesehen, das tiefste, innerste. Alles, was dahinter war, was die Menschen um sie herum nicht gesehen haben, hat Gott gewusst. Der Herr hörte es. Das ist eine Aussage, die wir durch das Alte Testament immer wieder lesen. Wir haben das miteinander angeschaut, im 2. Mose 2, wo das Volk Israel klagt und zu Gott geschrien hat, steht, und der Herr hörte es. Und er kam hernieder und hat sich dieser Sache angenommen. Und da ist es wieder das Gleiche. Der Herr hörte es. Und dann steht im Vers 4, da sprach der Herr plötzlich zu Mose, Aaron und Miriam und hat sie rausbeordert zu den Stiftshütten raus, sie sollen sich dort versammeln. Plötzlich ist für mich so, wie aus heiterem Himmel ein Blitz. Der Mose hat nicht gewusst, um was es geht, denke ich. Der ist sachlich und emotionslos, ist der zu dem Zelt raus und die anderen zwei, ihnen ist es vielleicht bereits ein bisschen heiss geworden. Bereits ein bisschen, oh, kommt das nur gut, was läuft jetzt da aussen? Weil jetzt hat Gott einen Befehl gegeben. Gott hat sie ane zitiert. Er hat mit ihnen ein Gespräch gesucht. Weil Gott genau das Problem gewusst hat, wenn ich das Krebsgeschwür nicht im Keime ersticke, wird es für den Mose unmöglich, das Volk noch zu führen. Die untergraben seine Autorität, sie untergraben seine Glaubwürdigkeit. Und das können wir machen, indem wir negativ reden oder jemanden in Frage stellen, wie es da passiert ist. Im Vers 3 ist über den Mose eine Aussage, eine Zusammenfassung über sein Leben, die eindrücklich ist. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Und jetzt sagt man, der Mose hat ja die Bücher geschrieben, und das ist für mich keine Frage, er hat die 5 Bücher geschrieben. Jetzt haben die einen Mühe mit dieser Aussage. Ist denn das demütig, wenn man über sich selber so etwas schreibt? Und da muss ich einfach sagen, die Bibel ist vom Geist Gottes inspiriert. Und das war ein Zeugnis, das der Geist Gottes über den Mose so gegeben hat und vom Verhalten her beglaubigt hat. Der Mose hat nicht nur da, er hat auch an anderen Orten hat er nicht reagiert auf so etwas. Er hat das gelassen. Und die Bibel, das Neue Testament, tut uns das so sagen, dass Gott einem Demütigen Gnade gibt und einem Hochmütigen widersteht. Und der Mose hat das gewusst. Und darum hat er gewusst, ich werde in aller Demut, in aller Ruhe überlassen, ganzen Gott. Und ich werde da jedes ermutigen, wenn es um dich und um mich geht, wenn wir es Gott überlassen. Aber wenn es um seine Sache geht, dann wollen wir anstehen und wollen dort schauen, zu kämpfen. Für den Herr Jesus, für sein Reich, wenn wir einstehen. Aber unseres, wenn wir ihm überlassen, im Wissen, er kann es und er wird es in die Hand nehmen. Beim Rausrufen schon, tut Gott eigentlich die Hierarchie herstellen. Er ruft Aaron, Miriam, befiehlt er ins Zelt raus. Und dann ruft er aber draussen den Aaron und Miriam zu sich her. Jetzt, ob die im Vorhof gestanden sind und dort gewartet und er sie aus dem Vorhof rausruft, ins Forstzelt her, ich nehme es so an. Gott hat dort mit ihnen geredet wegen dem Aussatz, der nachher passiert ist. Hat er sie bereits aus dem Ganzen raus. Und dort tut er Aaron und Miriam. Warum jetzt die hier? Warum nimmt er den Aaron zuerst? Der Aaron war von der Funktion her der Hohepriester. Das war verantwortungsvoller wie Miriam als Frau und als Prophetin. Von dem her gesehen, ist bei Gott der Aaron mindestens so schuldig gewesen, auch wenn die Initiative nicht von ihm ausgekommen ist, wie Miriam. Und darum erwähnt er ihn zuerst. Aber ich will da auch keine Lehre daraus machen. Aber Gott tut jetzt sehr offen, tut er die zwei Geschwister, die Paar ansprechen und fragt sie und sagt, wie steht das? Mit einem Prophet rede ich durch Gesicht, durch Visionen, auf verschiedene Arten, aber nicht so mit dem Mose. Mose ist wie mein Freund und mit ihm habe ich von Angesicht zu Angesicht geredet, von Mund zu Mund. Also mit dem Mose habe ich ganz einen anderen Umgang. Und dann stellt er die Frage in den Raum und sagt, warum habt ihr euch erfrecht so gegen ihn zu reden. Jetzt bin ich da auch der Letzte, der auf die zwei den Stein rühren will. Wie schnell passiert mir, wie schnell passiert uns das, dass wir vielleicht leichtfertig, oberflächlich eine Bemerkung machen über einen Verantwortungsträger. Das muss nicht unbedingt nur einer von der Gemeinde sein. Das kann auch eine politische, eine wirtschaftliche Grösse sein, die Verantwortung trägt, Verantwortung wahrgenommen und schnell machen wir da manchmal so eine Bemerkung. Und die Bibel warnt uns vor dem. Die Bibel sagt, wir sollen für sie beten, im Gebet einstehen, aber nicht negativ über sie reden. Weil dort, wo geführt wird, dort, wo geschaffen wird, passieren Fehler. Ich denke, das ist uns allen klar, das wissen wir alle, das kennen wir alle. Dann steht nachher im Vers 9, und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging weg. Stellen wir uns das vor. Jetzt möchte ich einen Moment zum Volk zurückgehen. Das Volk selber hat von dem Zwist im obersten Führungskreis im Moment noch nichts gewusst. Das war im Moment noch im Verborgenen. Das war etwas, das in dem Dreierteam abgelaufen ist und für das Volk hat noch alles gestimmt unten drin. Das waren drei Geschwister, die haben den ganz grossen Apparat geführt und das war noch gut. Und jetzt müssen alle raus zu den Stiftshütten und jetzt kommt die Wolke ab. Jetzt ist das Volk aufmerksam geworden und gesagt, jetzt wird Gott ihnen etwas mitteilen, jetzt werden wir informiert, was läuft wieder. Neue Anweisungen, irgendeine Korrektur, irgendetwas, das Volk hat nicht gewusst, was. Gott ist runtergekommen. Und jetzt geht die Wolke wieder ruhe, jetzt weiss das Volk, das Gespräch ist irgendwo abgeschlossen. Ja, jetzt werden wir dann informiert, was ist. Und wenn das Volk informiert, wie jetzt wird, was ist, so ist das einschneidend. Das ist fatal. Die Person, die mehr in der Hierarchiestufe höher Ruhe hat wollen, die mehr hat wollen führen, mehr Verantwortung hat wollen übernehmen, die wird im Moment völlig ausgesondert, völlig auf die Seite gesetzt. Und Gott macht es immer wieder so.
Der Mose hat keine Aufgabe an sich gerissen. Und er die Führung hat wollen übergeben vom Volk, hat er die Füsse gewehrt. Gesagt, nimm, wer du willst, ich bin unfähig, eine schwere Zunge, ich kann es nicht, ich will es nicht, und so weiter. Bis ein Gott Mürbe hatte, nach 40 Jahren bei den Schafen, wo er am Schluss bereit war, die Aufgabe zu übernehmen. Und ich denke, das ist bereits auch die Demut dort und die schöne Haltung, die der Mose führen scheint. Bei der Miriam ist es etwas anderes. Sie hat eine Führungsaufgabe gesucht, sie hat mehr Ansehen gesucht und jetzt wird sie auf die Seite gestellt. Sie ist im Moment in aller Gespräche im Volk und sie ist im Moment im Rampenlicht, aber nicht so, wie sie es wollte. Weil das ganze Volk ist 7 Tage blockiert durch ihren Aussatz. Jetzt wird im Moment noch dort stillstehen. Ist das nicht das Bild von jedem Mensch, auch heute. Jeder Mensch ist in Sünde und vom biblischen Bild her im Aussatz geboren. Und Gott muss sich von ihm abwenden, von ihm entfernen. Und für das ist der Herr Jesus auf die Erde gekommen, hat eine ewige Erlösung vollbracht und ist zwischen die ist in der Risse getreten und hat uns mit Gott versöhnt. Und da tut der Mose jetzt das Bild auch wieder als Mittler auf den Herr Jesus, geht er das weiter. Mir gefällt das, wie jetzt Miriam, wo sie aussätzig war und der Aaron sich umdreht und seine Schwester sieht, ist erst zweimal mächtig verschrocken. Das erste Mal schon der Schrecken, dass Gott einfach zurückgeht. Sie haben sich nicht rechtfertigen können. Ihre Meinung war gar nicht gefragt. Warum nicht? Man sollte doch Beziten hören. Ja, Gott hat das nicht nötig. Wenn Gott unsere Gedanken kennt, dann muss ich ihm die nicht äußern. Dass er bei Adam und Eva Adam gefragt hat, wo bist du, und er versteckt ist, Gott hat gewusst, wo er ist, hat er dem Adam einfach eine Chance gegeben, dass er Buße tun kann und sagt, ich habe versagt. Beim Kain und Abel, wo der Kain der Abel zu Tod geschlagen hat, hat Gott den Kain gefragt, wo ist dein Bruder Abel? Gott hat gewusst, wo der ist, aber er hat ihm keine Chance gegeben, dass er Buße tun kann. Da nicht mehr. Da ist es irgendwie für mich gelaufen. Da hat er Gott abgeschlossen. Er hat keine Antwort mehr von diesen Zweien. Er ist weg. Und darum geht der Aaron nach der einzig richtigen Weg als Hohepriester, sucht er jetzt einen Mittler, der zu Gott noch Zugang hat und sagt, mein Herr, sagt der ältere Bruder zum jüngeren Bruder, mein Herr. Jetzt ist die Hierarchie geregelt. Der Aaron akzeptiert das, das ist für ihn keine Frage mehr. Und dann der nächste Gedanke, der mir gefällt. Ich habe am Anfang der Aaron eher negativ hergestellt, dass er einfach so ein bisschen eine Marionette ist gsi, einer, der geführt worden ist und nicht geführt hat. Und jetzt da hat er aber gleich etwas aus der Geschichte gelernt. Das erste Mal mit dem goldigen Kalb, wo der Mose runtergekommen ist vom Berg und gesagt, Aaron, was machst du? Was ist los? Sagt er zum Mose, du kennst doch das Volk, dass es halsstarrig ist. Und sie hat mir ihr das Gold gegeben und ich habe das ins Feuer geworfen und ist das Kalb rausgekommen. Also etwas Blödes kannst du nicht antworten, wie er das geantwortet hat dort. Er ist irgendwo der Unschuldige gewesen. Und jetzt da sagt er, wir haben töricht gehandelt. Wir haben uns versündigt. Er tut jetzt nicht Miriam auf der Seite lassen und sagt, zum Glück hat es mich nicht verwünscht, ich bin noch mit einem blauen Auge vorgekommen, jetzt sie hat Pech gehabt, ihr hat es der Ermolie genommen. Er stellt sich jetzt unter die Schuld und bittet den Mose, vor Gott einzustehen für seine Schwester. Das ist jetzt eine schöne Haltung. Der Aaron hat in diesen Geschichten etwas gelernt, er ist einen Schritt weitergekommen. Der Mose, und er beeindruckt mich auch, was macht er? Hat er gesagt, eigentlich geschieht es der recht. Das Gerangel und die Hierarchie und dass ich da immer wieder mich wehren und so weiter, das habe ich jetzt satt und jetzt hat Gott eingegriffen, das lassen wir jetzt gerade so, wie es ist. Das ist zwar unangenehm, ist nicht schön, aber das geschieht er schon recht. Keine Schadenfreude, nichts so. Ein Schreien zu Gott, nicht nur ein Reden, sondern er schreit zu Gott, sagt die Bibel. Es war ihm ein tiefes Herzensanliegen gewesen, dass der Miriam geholfen werden kann. Miriam ist seine Schwester. Wie haben wir sie in der Gemeinde? Wenn es an einem Geschwister schlecht geht. Wir haben es vielleicht gesehen. Der Weg, wo es gegangen ist, war fraglich. Es hätte ja irgendwann so müssen gehen. Sagen wir dann auch, ja, yeah, das sehe ich auch. Das geschieht dem Recht. Er soll jetzt nur ausbaden oder die Suppe auslöffeln, wenn er sich eingebrockt hat. Oder ist unser Schreien auch zu Gott? Herr, greif ein. Du sie anrühren. Du ihn anrühren. Mach du ihn gesund. Wie es da der Mose gemacht hat im Vers 13. Und Mose schrie zu dem Herrn und sagte, Gott, ach, heile sie doch. Das ist sein Anliegen gewesen. Und dann gibt Gott dem Mose noch einmal die Antwort. Und in dem Sinn heilt er sie. Ich kann nicht sagen, ob sofort oder nicht sofort. Im 3. Mose 13, wo uns der Aussatz und die ganzen Folgen, die ganzen Abhandlungen beschrieben sind, ist, wenn der Aussätzige geheilt worden ist, hat er noch 7 Tage müssen abgesondert, ausgeschlossen sein, zum prüfen, ob die Heilung vollkommen ist. Und dann hat er wieder ins Volk dürfen. Von dem her gesehen kann das gut sein, dass Miriam vom Moment an, wo der Mose gerufen hat, dass sie wieder gesund ist, dass der Aussatz wieder weg war. Dass aber die Absonderung vom Gesetz her und von Gott her gegeben war, dass sie raus hat müssen. Ausgeschlossen. Und jeder, der zu ihrer Herren hat kommen wollte, hat sie müssen rufen, unrein, unrein, ich bin aussätzig. Es hat niemand zu ihr kommen. Stellen wir uns das vor. Die Person, die Macht angestrebt hat, die die Ehre gesucht hat, ist jetzt abgeschnitten, ist aufs Tiefste demütigt von Gott in der Gegenwart vom ganzen Volk. Das hat jeder im Volk gewusst und jeder im Volk gesehen. Ihr Abschluss von Gott her ist vergeben. Weil wenn Gott wieder heilt, ist es vergeben. Aber die Folgen davon, was hat sie nachher noch gemacht? Wir lesen von ihr kein Wort mehr, ausser dem 4. Mose 20, ihren Tod und ihre Beerdigung in einem halben Sätzchen. Das ist der Abschluss. 40 Jahre später oder 38 Jahre später. Eigentlich tragisch. Und das zeigt uns schon etwas vom Ernst von einer solchen Sünde, die im Verborgenen passiert, wo wir oft nicht gleich einstufen, wie der, der die Blumentöpfe rumwirft und die Sachen zusammenschlägt. Das ist für uns alle, das ist eine Katastrophe, den muss man anpacken. Und der andere sitzt friedlich da rein und niemand sieht es oder weiss es. Aber Gott schaut es anders an. Und darum möchte ich abschliessend noch 2, 3 Gedanken diesbezüglich sagen. Wenn wir, ich will es pauschal sagen, ein Miriam sind, ist es wichtig, dass wir der Versuchung widerstehen, nach Macht zu jagen. Wenn wir ein Miriam sind, ist es wichtig, dass wir nicht vor anderen Fehler erwähnen bei anderen und die versuchen aufzudecken und bloßzustellen, um selber in ein besseres Licht gestellt zu werden oder aufgerutscht zu werden. Man tut ja immer, wenn ich einen Fehler über einen anderen sage, sagen mir selber, wäre das schon nicht passiert. Also ich bin über das erhaben, ich bin über dem besser. Wichtig ist, dass wir, wenn das uns passiert ist oder wenn das bei uns der Fall ist, dass wir im Neid innen sind, dass es den fast verfrisst, dass es den in der Nacht schlaflose Stunden gibt, weil es einfach nur noch dreht. Dann wollen wir es machen wie der Asaf. Der Asaf hat umgeschaut und hat gesehen im Psalm 73, wie es den Gottlosen um ihn herum so gut geht. Und das hat ihm fast den Boden unter den Füßen weggenommen. Er hat dort Neid bekommen. Warum geht es denen so gut? Alles, was geredet wird, ist vom Himmel her geredet von denen. Die sind arrogant und so weiter, hat er dort ein bisschen aufgezählt. Und dann steht von ihm, bis er ging ins Heiligtum. Ihr Ende angeschaut hat. Und dann kommt er zu dem wunderbaren Schluss im Vers 25 und 26, wo er sagt, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Das heisst, der Asaf ist er weggekommen von den Horizontalen, von dem Vergleichen, von dem Anschauen und hat in die Senkrechte geschaut und gesagt, wenn ich nur dich habe, ist mir alles andere egal. Und diese Haltung wünsche ich mir für mich und für uns alle, wo wir da drin sind. Dann hat der Neid keinen Platz mehr in unseren Reihen. Jetzt noch die nächste Frage. Vielleicht bist du wie der Aaron ein Opfer geworden von jemandem, der den Neid verfrisst. Du bist mit angesteckt worden. Du bist mit eingenommen worden. Hättest du es gar nicht wollen und heute bist du selber irgendwo in einem Zeug, in einer Mülle, wo du mehr schlecht rauskommst. Was willst du machen? Gang unter das Kreuz vom Herr Jesus. Dort kannst du jede Last, jedes Unrecht, das dir diesbezüglich passiert ist, dass du missbraucht worden bist für so etwas, dort kannst du es ablegen und dort wirst du Frieden finden. Dort wirst du Ruhe finden für deine Seele. Unter dem Kreuz ist Frieden. Und dann, wenn du unter dem Kreuz bist, mach das, was der Mose für die beiden gemacht hat. Fang an, für die, die es gemacht hat und für die, die missbraucht worden sind, die in dem innen sind. Und wenn wir den stellvertretenden Priesterdienst, das Gebet tun, dann wird uns immer wieder geholfen, wir werden bewahrt und auch denen wird geholfen. Aber wenn du selber drin bist und Gnade hast und Gott will dir die Gnade schenken, Kraft, dass du anfängst, Fürbitte einlegen, dann wird es auf einmal Licht in dir und du wirst das Ganze anders sehen. Überlass die Rache am Herr Jesus. Er wird rächen. Und wir selber, wir wollen es ihm überlassen und im Frieden unseren Weg ziehen. Ich will schliessen mit der Aussage, die der Apostel Paulus im Philipper 1,6 gemacht hat. Das ist eine grosse Zuversicht und die Zuversicht habe ich auch und ich wünsche dir für uns alle, auch in dem Jahr der Vorbereitung auf die Evangelisation, wo er sagt, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Jesu Christi. Er kann's. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank für das ernste Beispiel, das uns erhalten geblieben ist in deinem Wort von Mose, Aaron und Miriam, von dem Neid, der da durchkommt bei dieser Geschichte. Und wo du selber eingegriffen hast, wo du alles ins richtige Licht gestellt hast, wo du Korrektur angebracht hast. Danke, Herr Jesus, dass du auch in unserer Gemeinde bist, dass du jedes segnest und dort, wo mir so etwas passiert ist, wo ich neidisch war auf jemanden oder wo sonst jemand da rein, der das hat, so bitten wir dich, dass du auch uns hilfst, dass du Gnade schenkst, auch uns als Gemeinde, dass wir wirklich dürfen in der Liebe zueinander da sein, in einer Barmherzigkeit, in einer Treue, in einer Fürsorge, aber auch im Priesterdienst. Dass nicht Neid oder Eifersucht unter uns muss Raum gewinnen und dass der Find das leichtes Spiel hat und manches könnte verhindern von deinem Segen. Segne du jedes und danke für die Zuversicht, die wir haben dürfen. Du hast in uns das Werk angefangen, als Einzelne und als Gemeinde, und du wirst es durchführen und vollenden. Du willst, dass wir einmal alle bei dir sind. Segne du jedes. Amen.